ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hey, ich bin Alisa Jung. Schön, dass ihr dabei seid. In der Ukraine leiden die Zivilisten aktuell stark unter russischen Luftangriffen. Russland bombardiert die Innenstädte mit Drohnen und Raketen. In Kharkiv passiert das aktuell täglich. Und an der Front rücken die russischen Truppen weiter vor. Während die ukrainische Defensive nördlich von Kharkiv hält, gelingen den russischen Streitkräften im Donbass Geländegewinne. Laut Oberst Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt steckt dahinter auch eine russische Strategie. Sie wollen die Ukraine zwingen, ihre Reserven in den Norden an die Front bei Kharkiv zu verlegen, um im Osten, im Donbass, die Verteidigung zu schwächen. Eine Strategie, die für Russland aufgeht, so Reisner. Generell habe Moskau in den letzten Wochen seine Taktik angepasst und so das Momentum im Krieg zurückgewonnen. Wie ist die Lage an der Front einzuschätzen? Und wie ist der russische Vormarsch noch zu stoppen? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Wenn ihr selbst Fragen oder Gedanken habt zum Thema, dann schaut donnerstags um 19.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es unser wöchentliches Ukraine-Update live. Ihr findet den Stream auch in der ZDF-Heute-App. Jetzt aber erstmal rein in die Analyse mit Oberst Markus Reisner.
Wir sehen auf der taktischen Ebene, dass Russland versucht, nördlich von Kharkiv mit Truppen in der Stärke von ca. 50.000 bis 60.000 Mann an zwei Stellen anzugreifen und die ukrainischen Kräfte zurückzudrängen. Die ukrainischen Streitkräfte führen eine erfolgreiche Abwehroperation durch. Sie haben es geschafft, die ukrainischen Streitkräfte den russischen Streitkräften einen Riegel vorzuschieben und diese an einem weiteren Vormarsch zu hindern. Auf diese taktische Situation muss man aber die operative Ebene darüber stülpen. Und hier muss man klar sagen, dass aus meiner Sicht der russische Vorstoß bei Kharkiv in Zusammenhang mit der Situation in Donbass, also der Situation an der Front im Osten, zu sehen ist. Und hier war es aus meiner Sicht so, dass Russland versucht hat, mit dem Vorstoßen in Kharkiv die Ukraine zu zwingen, kostbare Reserven, die man im Donbass gebraucht hätte, in den Norden bei Kharkiv zu verlegen, um sie dort einzusetzen. Und darum erkennen wir auf der operativen Ebene auch tatsächlich ein Vorstoßen der russischen Truppen im Donbass zurzeit. Warum ist die Situation in Kharkiv relevant? Weil sie natürlich im Zusammenhang mit der zweitgrößten Stadt der Ukraine zu sehen ist, die natürlich durch diesen Vormarsch der Russen bedroht wird. Nicht nur durch den Vormarsch der Truppen quasi an Land, sondern natürlich auch durch den Abwurf von vor allem Gleitbomben, so wie Sie es im Video auch gesehen haben, die für die russische Bevölkerung faktisch die Rache ist für die Angriffe, so das russische Narrativ der Ukrainer auf russische Städte. Es gibt grundsätzlich zur Situation in Kharkiv zwei Narrative. Das eine, das ich schon gesagt habe, also der Versuch der Überdehnung, also quasi der Versuch, die Ukraine zu zwingen, Reserven nach Kharkiv zu verlegen. Und das zweite Narrativ, dass tatsächlich die Russen einen Vorstoß in Richtung Großstadt geplant haben. Ich folge, wie gesagt, dem ersten, denn die Truppenteile, die die Russen hier im Einsatz haben, sind also bei weitem nicht ausreichend, um wirklich zur Stadt vorzustoßen. Aber Sie sehen, dass natürlich dieser Druck in Kharkiv dazu führt, dass die Ukrainer gezwungen waren, Kräfte zu verlegen. Und die fehlen jetzt faktisch in Donbass.
Aber kann man sagen, dass jetzt wirklich der russische Vormarsch wirklich seit Juni gestoppt ist bei Kharkiv oder nur vorerst gestoppt?
Man kann das tatsächlich für den Raum Kharkiv sagen. Es ist so, dass den Ukrainern sogar in Gegenangriffen gelungen ist, auch Gelände wieder zurückzuerobern. Hier gibt es quasi ein Wechselbad der Gefühle, was die Gefechte betrifft. Aber man muss die Situation auf operativer Ebene im Zusammenhang mit der Situation vor allem im Donbass sehen. Und hier ist es so, dass man nach dem Kämpfen in Kharkiv in den Wochen darauf erkannt hat, dass faktisch Russland langsam wieder mit dem Vormarsch beginnt. Und das ist auch das Ergebnis, das wir vor allem in den letzten drei Tagen gesehen haben, dass an verschiedenen Stellen, man kann grob sechs Stoßrichtungen ansprechen, die Russen es geschafft haben, zum Teil mehrere Kilometer in Richtung der ukrainischen Verteidigungsstellungen vorzurücken und in diese einzubrechen, beziehungsweise sogar kurz davor zu stehen, sie möglicherweise durchzubrechen.
Wir schauen gleich mit Ihnen noch ganz detailliert auch auf Karten, auf die aktuelle Front, eben im Osten, auch im Süden. Wir schalten jetzt aber zu meiner Kollegin Anne Brühl live in die Ukraine. Sie ist bei Kharkiv. Sie war heute in der Stadt unterwegs, hat dort eben auch mit vielen Anwohnerinnen und Anwohnern gesprochen und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
Hallo.
Anne, aus deutscher Perspektive ist das ja auch kaum vorzustellen. Da haben wir eine Stadt, die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, die täglich seit einem halben Jahr beschossen wird und trotzdem ist da Leben, trotzdem sind da Menschen und es ist kaum zu verstehen, warum sie bleiben. Selbst die Ukrainer sagen ja über die Bewohner in Kharkiv, die sind schon wirklich was ganz Besonderes. Was hast du heute erlebt im Gespräch? Wie groß ist da die Sorge aktuell?
Also das Wort, was ich heute am meisten gehört habe, war das Wort normal. Und das bedeutet auf Ukrainisch genau dasselbe wie auf Deutsch. Wenn man dann weiterfragt, dann hört man schon diese ganz besondere Normalität von Kharkiv. Ihr habt über die Angriffe gestern gesprochen. Das waren die schlimmsten der letzten Wochen. Da wurde die Stadt mit Kleidbomben, mit Iskander-Raketen beschossen. Die Leute erzählten einem dann, das war sehr laut. Das ist das Chiffre für heftige russische Angriffe. Ich muss sagen, ich war das letzte Mal im Oktober in Kharkiv und ich finde schon, dass die Stadt sich verändert hat. Die Zahl der Panzersperren in der Stadt hat zugenommen. Viele Geschäfte sind mittlerweile auch leer. Man sieht auch im Stadtbild diese Treffer, die kaputten Fensterscheiben. Und man hat trotzdem den Eindruck, Kharkiv lebt und die Menschen sind irgendwie optimistisch und sind auf der Straße und wollen auch, dass das Leben in ihrer Stadt weitergeht. Sie wollen diesem russischen Angriff auch was entgegensetzen.
Haben Sie also gar keine Angst, dass doch russische Truppen auch Ihrer Stadt wieder sehr nahe kommen könnten?
Naja, Angst, glaube ich, die gibt es schon, zumal die Stadt ja auch voller Flüchtlinge ist, Binnenflüchtlinge. Wir haben heute auch Menschen aus Wovchansk gedreht. Das war dieser Ort, der bei dieser russischen Offensive, die ja im Mai begonnen hat, eingenommen wurde. Und diese Menschen, die sitzen jetzt in Kharkiv in einer Notunterkunft. Das sind oft alte Menschen. Und wenn ich habe sie gefragt, wie die Situation ist, und die sagten, ihren Ort, den gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr. Die Russen haben den Erdboden gleich gemacht. Es hat Brände gegeben. Es waren oft ältere Menschen, die dann eben evakuiert wurden, wobei evakuiert auch in dem Fall geheißen hat, die mussten kilometerlang zu Fuß fliehen mit dem, was sie irgendwie tragen konnten. Eine Frau hat ihren Hund mitgenommen und erst dann nach ein paar Kilometern und auch heftigem russischen Beschuss haben sie es dann geschafft, zu Punkten zu kommen, wo sie eben von Freiwilligen aus Kharkiv eingesammelt wurden, mit nach Kharkiv genommen wurden. Und ich meine, das ist wirklich sehr nah. Das liegt nah vor den Toren der Stadt. Und natürlich wissen das alle Kharkiver und wissen auch, was das bedeuten würde, wenn die Russen Kharkiv tatsächlich erobern würden.
Das eine sind jetzt die aktiven Kämpfe. Gleichzeitig gibt es natürlich die politische Ebene. Es gibt Verhandlungen immer wieder mit den westlichen Partnern über die Unterstützung. Es gibt aber auch von ukrainischer Seite Gespräche, sogar auch mit Ländern, die als russlandfreundlich gelten. Außenminister Kuleba war zu Gast in Peking, in China. Anne, wie ist das einzuschätzen, deinerseits vor allem auch der Erfolg dieses Besuchs jetzt? Oder wie ist das Ganze ausgegangen?
Ja, das war schon eine besondere Reise, Kuleba in China. Auf dieser Ebene gab es tatsächlich schon lange keine Gespräche mehr zwischen der Ukraine und China, ganz sicherlich nicht seit Kriegsbeginn. China gilt als Unterstützer Russlands und die Ukraine wollte natürlich dort auch ihre Botschaft platzieren. Kuleba hat von einem dauerhaften und gerechten Frieden gesprochen, den es geben müsse. Präsident Zelensky hat gesagt, er muss mit Kuleba noch mal genau beraten, aber auch er hat schon gesagt, es ist sehr wichtig, dass China auch anerkenne, dass die Ukraine ihre Souveränität und Integrität bewahren müsse. Also das sind alles Punkte, die die Ukrainer machen wollten und die sie auch dort gemacht haben in China.
Die Ukraine führt also Gespräche mit russlandfreundlichen Ländern, bald auch mit Russland selbst. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, das ist die große Frage, aber vermutlich wird das irgendwann so sein müssen. Dieser Krieg, der dauert fast 2,5 Jahre und das Wort Frieden, das hat man aus ukrainischem Mund in den letzten Tagen und Wochen doch schon häufiger vernommen. Zelensky hat es erwähnt, als er in Großbritannien war letzte Woche. Er hat mit Donald Trump telefoniert. Da soll es ja ein Treffen geben. Auch da soll über Frieden gesprochen werden. Es gibt ja diesen Friedensplan von Zelensky, dessen Kernpunkte der russischer Abzug aus allen besetzten Gebieten der Ukraine ist und dann natürlich auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Ukraine, Sicherheitsgarantien. Also das sind Punkte, die sie machen. Aber wenn man sich jetzt die Situation anguckt, Russland hat 25% mittlerweile des ukrainischen Staatsgebiets besetzt und in der Tat ist die große Frage, ob es nicht irgendwie zu Gebietsabtretungen kommen muss. Und es gibt Umfragen hier im Land und da überrascht eine Zahl, 55% sind gegen Gebietsabtretungen. Diese Zahl, die war im letzten Jahr noch sehr viel höher. Ich glaube also, auf der einen Seite spürt man in der Bevölkerung ein bisschen diese Kriegsmüdigkeit, auch die ausbleibenden Erfolge der Ukrainer. Und ich glaube, das veranlasst natürlich auch die politische Führung hier im Land, anders zu denken und neu zu denken.
Bei uns ist jetzt wieder Oberst Reisner für eure Fragen zugeschaltet. Ich habe ein bisschen gesammelt und die erste Frage an Sie, Herr Reisner, die bezieht sich auch auf eine Schilderung von Ihnen jetzt schon im ersten Teil der Sendung. Alexander Bösel fragt sich, warum gibt es trotz Überdehnung, weil davon hatten wir es ja gerade, also die Russen versuchen die Ukrainer da ja auch zu reizen jetzt an verschiedenen Fronten, also warum gibt es trotz Überdehnung keine große punktierte Sommeroffensive? Sieht Russland dieses Jahr von größeren Offensivoperationen ab und konsolidiert für den Winter nächsten Frühling?
Ja, was wir hier sehen, sind die typischen Merkmale eines Abnutzungskrieges. Das heißt, der Gegner, in diesem Fall die Russen, versuchen an verschiedenen Stellen der Front erstens die Ukrainer zu binden und zweitens zu sondieren, ob es mögliche Durchbruchstellen gibt. Wenn diese erkannt werden, kommt es tatsächlich auch zu Vorstößen. Diese werden vorgetragen im Moment von kleineren Gruppen. Warum? Weil aufgrund der Drohnenaufklärung es für die Ukrainer auch sehr schnell ist, quasi größere mechanisierte Verbände massiv mit First-Person-View-Drohnen oder Artillerie zu bewirken. Und das möchte Russland vermeiden. Sie haben schon gehört, es gibt diese Taktik von kleinen mechanisierten Verbänden, zusätzlich von Motorrädern, die quasi in Gruppen quasi ausgesandt werden und das Feuer wird quasi von einem mechanisierten Verband angezogen und die Motorräder versuchen rasch durchzustoßen, melden dann Feindgebiet quasi nicht besetzt und die Russen rücken dann nach. Wir sehen deswegen keine geballte russische Offensive, weil also quasi hier das Zusammenziehen und Bereitstellen der Kräfte und auch das Manöver aufgrund dieses gläsernen Gefechtsfelds faktisch unmöglich gemacht ist und die Russen haben über die letzten Monate nun ihre Taktik angepasst und das Momentum tatsächlich zurückgewonnen und das muss man klar sagen. Der Übergang zur Phase 7 dieses Krieges, der russischen Sommeroffensive, wurde eingeleitet durch den Angriff bei Kharkiv, durch das Zwingen quasi der Russen, der Ukrainer, Kräfte nach Kharkiv abzuschicken quasi und dann natürlich selbst in die Offensive zu gehen. Und wir sehen jetzt an 6 Stellen, dass die Russen langsam vorrücken, aufgrund dieser neuen Gefechtstechnik und Taktiken, die sie in den letzten Monaten sich angeeignet haben und die sie jetzt erfolgreich in Kombination mit neuen Waffensystemen, wie zum Beispiel diesen Guidebomb, einsetzen.
Wir haben auch verschiedene Karten vorbereitet, haben die jetzt eben gerade hier auch schon eingeblendet. Hier sieht man jetzt Kharkiv, die Stadt. Hier sieht man verschiedene Orte, die man teilweise auch kennt. Chassiv-Yar zum Beispiel, wo Russland ja gewütet hat und wo sehr viel zerstört ist. Würden Sie uns da nochmal jetzt genau die Front nachzeichnen? Fangen wir vielleicht hier im Norden gerade an bei Kharkiv mit der Karte, arbeiten uns dann in den Süden vor. Was gibt es da zu vermelden in den unterschiedlichsten Frontabschnitten? Erfolge oder Misserfolge für die Ukraine?
Ja, wir sehen hier auf der Karte den Raum von Kharkiv, der Versuch der Russen quasi hier anzugreifen und die Ukrainer zu zwingen, Kräfte in diesen Raum zu entsenden. Das hat funktioniert und daraus resultierend die Angriffe der Russen von Norden beginnend Richtung Süden. Wir sehen hier eingezeichnet Kupiansk, südostwärts davon, bei Pishani ist es den Russen gelungen, auch weiter vorzustoßen. Hier ist es das Ziel, den Fluss Oskil zu erreichen. Wenn sie dieses Ziel erreicht haben, können sie die Ukrainer quasi faktisch zwingen, hinter den Fluss zurückzugehen in eine ähnliche Situation, wie das die Ukrainer gemacht haben bei der Offensive von Kharkiv. Weiter südlich davon haben wir drei markante Räume. Einerseits der Raum um die Stadt Siversk, dann südlich davon bei Chassiv-Yar, westlich von Bakhmut und dann auch bei Otscheretne. Hier ist es das Ziel der Russen, quasi in lokalen Kesseln die ukrainischen Kräfte einzukesseln und quasi zu vernichten. Das gelingt nur zum Teil, aber wie gesagt, die Russen versuchen das im kleinen Rahmen und schaffen es hier quasi Quadratkilometer für Quadratkilometer einzunehmen. Entscheidend ist auch ganz im Süden der Einbruch bzw. zum Teil Durchbruch durch die russischen Stellungen bei Otscheretne. Hier ist es so, dass vor kurzem auch Progress, eine Ortschaft westlich davon, in Besitz genommen ist. Hier gab es so eine Situation, wo zwei ukrainische Verbände kurz vor der Einkesselung standen, der 31. Mech-Brigade. Diese sollen sich in letzter Sekunde noch absetzen haben können. Aber das zeigt, dass das Momentum bei den Russen ist, denn sie bestimmen faktisch, wo die Ukrainer quasi gezwungen sind zu reagieren. Und das macht es für die Ukraine so herausfordernd.
Und schauen wir dann auch noch mal weiter südlich und auch mehr rein ins Land. Wenn wir also von Ortschaften ausgehen, wo es ja Erfolge gab, wie jetzt Chassiv-Yar, da sind ja Versorgungsstraßen in Nähe, sage ich jetzt mal, zu diesen Orten, Versorgungsstraßen, dass wenn die erreicht würden, das auch sehr kritisch wird für die Ukraine, oder?
Genau, das ist das Dilemma. Durch diese kleinen regionalen Umfassungen gelingt es den Russen nicht nur, ukrainische Verbände einzukesseln oder die Situation in dem jeweiligen ukrainischen Stützpunkt untragbar zu machen. Das heißt, die Gefahr besteht, eingekesselt zu werden, und darum muss man sich absetzen. Beziehungsweise gelingt es auch, durch Vorstöße zwischen diesen Stützpunkten, die ja räumlich getrennt sind, quasi wichtige Versorgungsrouten zu unterbrechen. Und wenn wir die Front jetzt uns kurz nochmal vor Augen führen, so sehen wir quasi, dass sich die Situation Richtung Süden weiter fortsetzt, also quasi südlich von Chasiv Yar, auch die Situation bei Marinka, eine sehr prekäre, ein weiteres Vorstoßen der russischen Truppen, und noch einmal weiter südlich davon, vor allem bei Vugledar. Hier gab es bereits den Versuch der Russen, vor mehreren Monaten vorzustoßen, als Teil quasi der russischen Winteroffensive zu diesem Zeitpunkt. Jetzt tatsächlich der Erfolg der Russen, der erreicht worden ist, ein Vorstoß in Richtung einer wichtigen Versorgungsstraße, der Straße O532, und wenn es natürlich gelingt, den Russen derartige Straßen zu unterbrechen, dann ist es für die Ukrainer sehr schwierig, ihre Stützpunkte weiter versorgen zu können, und sie müssen automatisch zurückzugehen. Was Sie auf dieser Karte auch noch gut sehen, ist im zentralen Bild dieser eine Vorstoß, der quasi faktisch auf Pokrovsk zielt, sowie nördlich davon Kramatorsk. Hier sieht man die nächsten operativen Ziele der Russen, die sie erreichen versuchen, um also quasi ihr Ziel, diese vier Oblaste in der Ukraine quasi faktisch in Besitz zu nehmen, in diesem Fall vor allem der Oblast Donetsk und Luhansk.
Wenn ich das auch noch anfügen darf, durch eigene Berichterstattung, wenn ich als Reporterin in der Ukraine bin, in Pokrovsk ist tatsächlich die einzige zum Beispiel noch funktionierende Klinik im ganzen ukrainisch gehaltenen Donbass, die überhaupt Babys und Frühchen auf die Welt bringen kann. Also das sind wirklich, genauso wie Oberst Reisner es beschreibt, Orte, die die Menschen dort in der Region mit allem versorgen, was man eben braucht. Eine Frage jetzt an Sie zur Militärtaktik an den Frontlinien der Ukrainer bei uns im Stream. Und zwar, in einer elastischen Verteidigung, ist es Sinn der Sache, dass der Gegner vormarschiert? Oder praktizieren die Ukrainer etwa eine statische Verteidigung, möchte der User wissen.
Das ist korrekt. Die Ukraine hat ja für dieses Jahr quasi faktisch die Defensive ausgerufen, und das drückt sich quasi an der Front derart aus, dass man auf operativer Ebene versucht, quasi Gelände herzugeben, den Russen zu überlassen und quasi zurückzuweichen, aber das unter sehr schwierigen Verhältnissen für die Russen, die also sehr große Verluste erleiden. Das ist auch grundsätzlich eine Taktik, die man im Verteidigung oder im Verzögerungskampf anwendet. Es muss einem natürlich aber klar sein, dass das nur dann Bestand hat, wenn man den Gegner auch quasi hier abnützen kann. Das Dilemma ist aber, dass die russischen Kräfte immer mehr zunehmen. Ich zitiere hier an dieser Stelle aus einem Interview, das mit General Syrsky, dem Nachfolger von General Solushny, vor kurzem geführt worden ist, der klar zum Ausdruck gebracht hat, dass zurzeit auf russischer Seite ca. 520.000 Mann den Ukrainern gegenüberstehen. Und diese Zahl wird sich erhöhen. Man geht von ukrainischer Seite davon aus, dass bis Ende des Jahres bereits knapp 700.000 Mann den Ukrainern gegenüberstehen. Hinzu kommt das schwere Gerät, auch hier zwei Zahlen. Also die Zahl der Kampfpanzer ist jetzt circa bei 3.500. Das ist eine Vervielfachung dessen, mit dem die Russen einmarschiert sind. Auch bei den Kampfschützenpanzern eine Zahl von knapp 9.000. Auch hier eine Vervielfachung. Das Gleiche lässt sich fortsetzen für Artillerie, Kampfflugzeuge und Ähnliches. Und die Verluste, die die Russen erleiden, sind hoch, aber nicht so derart devastierend, dass sie quasi in die Knie gezwungen werden. Und das ist das Dilemma, dass diese bewegliche Einsatzführung zwar grundsätzlich der richtige Ansatz ist, aber natürlich nur Bestand hat, wenn auch in einem entsprechenden Kräfteverhältnis durchgeführt wird. Und hier sehen wir, dass die Russen, die keine Rücksicht auf Verluste nehmen, faktisch sich im Vormarsch befinden, das Momentum haben, so wie ich es dargestellt und bewertet habe.
Wir können gleich auch noch eingehend darüber sprechen, was die Ukraine denn entgegensetzen kann, sei es an Waffen oder eben auch an Menschen. Aber zunächst noch passend zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben, die Frage von Eduard Kuhnt. Er möchte wissen, wie lange kann Russland das Momentum an der Ostfront noch aufrechterhalten und was hat sich seit Syrskys Antritt verändert?
Ja, das hängt ganz klar ab von den Abwehrmaßnahmen der ukrainischen Seite. Und das hängt natürlich ab von der Unterstützung quasi des Westens. Wenn die Ukraine die Ressourcen bekommt, um diesen Abwehrkampf in einer erfolgreichen Art und Weise zu führen, dann wird das auch das Ende der russischen Offensive bedeuten. Das Entscheidende ist, Maßnahmen im militärischen Bereich müssen immer messbar sein. Wenn Sie quasi spezielle Waffensysteme einsetzen mit klingenden Namen wie Attack-Cams, JDAMs, HIMARS und so weiter, dann müssen Sie messbare Ergebnisse erzielen. Sie müssen sehen zum Beispiel, führt es dazu, dass die russischen Angriffe nachlassen, geringer werden, sogar aufhören oder es zu einem Rückzug sogar der russischen Truppen kommt. Und das ist aber nicht der Fall. Wir sehen, dass die Ukrainer qualitativ hochwertige Waffensysteme des Westens einsetzen. Wir sehen auch diese Erfolge, aber wir sehen nicht einen messbaren Erfolg im Sinn von einer Beendigung der russischen Offensive. Wenn man die Analysten, die sich quasi zu diesem Konflikt sich auch immer wieder äußern, betrachtet, so ist quasi unisono die Meinung, dass die Russen auf diesem Niveau, auf dem sie jetzt kämpfen, so mindestens 2-3 Jahre durchhalten können, auch in der Produktion der Waffensysteme. Die Frage ist, kann die Ukraine das auch? Und Sie dürfen nicht vergessen, die Ukraine hat sich ja eigentlich vorgenommen, für das nächste Jahr wieder in die Offensive zu gehen. Dazu muss sie aber jetzt ja quasi faktisch Kräfte aufstellen, diese ausstatten und ausrüsten und vor allem ausbilden. Darum hat auch General Sriske, den ich vorher schon zitiert habe, klar in seinem Interview darauf hingewiesen, es braucht die weitere Mobilisierung, denn die Ukraine muss strategische Reserven bilden, damit sie quasi wieder die Initiative zurückgewinnen kann, damit sie nicht gebunden ist an der Front, so wie das jetzt quasi faktisch der Fall ist.
Tobi kommentiert dazu bei uns im Stream, die Ukrainer hätten mehr Freiwillige und bessere Motivation, wenn sie wüssten, dass sie mit der bestmöglichen Ausbildung, Ausrüstung und westlichen Waffen, Luftunterstützung und Artillerie, die auch Munition hat, kämpfen können. Wenn man das nicht hat, würde ich mich auch nicht melden. Es liegt einzig und alleine am Westen, findet Tobi. Die Ukraine versucht jetzt also ganz aktuell, alle wehrpflichtigen Männer im Land, das gilt dann ab 25, zu erfassen, beziehungsweise das Alter, in dem sich die Menschen erfassen müssen, 18 bis 60 Jahre. Und die Ukraine versucht das. Also ganz aktuell, braucht dringend neue Soldaten an der Front. Ich habe dazu mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland gesprochen.
Das ist auch eine sehr wichtige, motivierende Botschaft an die ukrainischen Männer, dass niemand wird dann sofort an die Front geschickt. Es geht um Ausbildung, es geht um Ausstattung, es geht um Zusammenspiel mit anderen Einheiten da. Und auf so eine Art und Weise werden wir versuchen, ukrainische Männer in der Ukraine und im Ausland zu motivieren.
Niemand muss sofort an die Front, sagte der Botschafter in dem Interview. Wie kritisch sehen Sie das? Weil braucht die Ukraine nicht jetzt ganz aktuell so dringend die Männer?
Nun, auch hier muss man klar verstehen, die Ukraine befindet sich in einem Abwehrkampf, zum Teil in einem Überlebenskampf. Sie hat also nicht den Luxus, sich zurückzulehnen, eine Bewertung der Situation in aller Ruhe anzustellen, Ressourcen bereitzustellen, Soldaten gut auszubilden. Das funktioniert nicht. Die Ukraine ist schwer verletzt, sie ist in einem Schockzustand, sie versucht sich verzweifelt zu wehren und sie nimmt alles, was sie quasi hier zur Verfügung hat, um sich quasi tatsächlich gegen den Aggressor zu wehren. Und das bedeutet auch, dass quasi wenn die Verluste hoch sind, und das sind sie auch für die ukrainische Seite, man faktisch immer neue Soldaten an die Front schicken muss. Diese gehen im Moment nicht direkt an die Front, aber sie tun es nach ca. 5 Wochen Ausbildung. 5 Wochen Ausbildung für einen Infanteristen ist nicht sehr viel Zeit. Und ich rede jetzt noch nicht von einem Spezialisten wie zum Beispiel der Besatzung eines Kampfpanzers oder gar der Besatzung eines Kampfhubschraubers oder eines Kampfflugzeuges im Wesentlichen. Das heißt, die Ukraine muss das nehmen, was sie hat und schickt diese Soldaten an die Front mit einer entsprechenden Vorausbildung. Die Herausforderung ist auch die Alterskohorten, die verfügbar sind. Wir wissen, dass das Durchschnittsalter an der Front ca. zwischen 43 bis 46 Jahren ist. Das ist dem geschuldet, dass das die starken Jahrgänge sind. Das war noch der Fall vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, vor dem Zerfall der Sowjetunion, wo es hohe Geburtenraten gab. Dann aufgrund der wirtschaftlichen Depression sind die Geburtenraten sehr stark zurückgegangen. Das heißt, das Problem ist, dass die Jahrgänge der 20- bis 25-Jährigen wesentlich geringer sind als die der Jahrgänge davor. Und das macht es noch einmal zusätzlich schwierig, den enormen Druck, quasi, der hier besteht, Soldaten aufzubringen, entsprechend zu entsprechen. Darum auch General Sriske, der jetzt auch faktisch der Empfehlung von General Saluschny, der damals abgelöst worden ist, gefolgt ist, der gesagt hat, wir brauchen diese Soldaten, faktisch, weil wir sonst einfach diese Masse der russischen Soldaten nicht aufhalten können. Denken Sie an die Zahlen, die ich vorher genannt habe, General Sriske genannt hat, bis zu 700.000 Mann bis Ende des Jahres. Die müssen alle faktisch niedergekämpft werden.
Also 18 bis 60 sind die Wehrfähigen, 25 bis 60 die Wehrpflichtigen. Finden Sie, das Alter sollte runtergesetzt werden?
Da steht mir nicht zu, das aus der Distanz zu bewerten. Ich kann Ihnen nur quasi eine neutrale Einschätzung geben und die ist die, dass ein Abnutzungskrieg leider Menschen und Material verschlingt. Wir haben das also alles schon erlebt an historischen Beispielen. Denken Sie an den Ersten Weltkrieg, denken Sie an die Schlachten von Verdun oder aus österreichischer Sicht an die Schlachten am Isonzo. Das ist leider ein Teil dieses Krieges und die Historie hat immer wieder gezeigt, dass wenn Konflikte nicht in den ersten Monaten entscheidend zu einem Ende kommen, dass sie quasi in elende Abnutzungskriege übergehen. Und das ist der Fall. Es ist bezeichnend, und Sie haben das auch vorher schon angesprochen, dass wir in den letzten Tagen doch einige Ereignisse hatten, die bemerkenswert sind. Also zum Beispiel die Reise von Außenminister Kuleba nach China in ein Land, das eigentlich bei den letzten Friedensverhandlungen in der Schweiz nicht vertreten war und eigentlich dort quasi diese boykottiert hat. Wir haben aber auch gesehen, dass sich im Wording des Präsidenten, von der Präsident Zelensky, sich einiges geändert hat. So hat er gesagt, er möchte bei der nächsten Friedenskonferenz faktisch die Russen mit am Tisch haben. Auch das ist bemerkenswert, denn es zeigt, dass man quasi klar erkennt, man muss mit den Russen zu einem Konsens kommen. Die Frage ist, lassen die Russen das zu? Denn die Russen sehen sich aus meiner Sicht auf den Seelo erhöhen mit Blick auf Berlin. Sie glauben, sie haben den Sieg faktisch in der Hand. Und das ist genau dieses Dilemma. Denn wenn es dazu kommt, dass Russland aus einer Situation der Überlegenheit diese Verhandlungen beginnt, dann hat die Ukraine das Dilemma, dass sie faktisch einen Diktatfrieden, einen Diktatwaffenstillstand, ja möglicherweise sogar Kapitulationsverhandlungen antreten muss. Und ich denke, das ist nicht im Sinne der Ukraine, beziehungsweise muss uns klar sein, dass die Ukraine dann aufhört zu bestehen, so wie wir sie kennen.
Dazu die Frage von Gary bei uns im Stream. Er möchte wissen, warum sollte Putin jetzt noch stoppen, wo doch schon absehbar ist, dass nach Trumps Wahlsieg spätestens im Januar aus den USA nichts mehr in der Ukraine ankommen wird. Dazu noch angefügt, ja, wir müssen natürlich abwarten, wie diese Wahl ausgeht, aber das ist eine Möglichkeit, 50-50 natürlich die Chance. Was würden Sie darauf antworten, dem User?
Wie die Situation sich darstellen wird nach der amerikanischen Wahl, das ist noch völlig offen und hängt natürlich vom Wahlausgang ab. Man kann auch davon ausgehen, dass Trump nicht sofort quasi Europa den Rücken kehren wird und es sofort zu einem Art Deal kommen wird, denn auch hier muss Amerika natürlich auch unter der Regentschaft möglicherweise eines Präsident Trump zeigen, dass es quasi global bestimmt, wo es quasi lang geht. Das ist ja der Ambitionsanspruch, den die Amerikaner quasi hier haben. Das heißt, man muss also hier vorsichtig sein und abwarten. Das Dilemma ist folgendes. Über die letzten Jahre, und wir haben jetzt über 880 Tage des Krieges, war es so, dass zwar immer wieder geliefert worden ist, aber eben nur in Stücken, ein Stückwerk faktisch, aufgrund von langen politischen Diskussionen. Und dann sind diese Hochwertwaffensysteme eingetroffen und die Ukraine konnte sie nützen, aber nur in einem begrenzten Rahmen. Und es war faktisch schon zu spät, wie sie gekommen sind. Nehmen Sie nur als Beispiel das Ergebnis der letzten NATO-Konferenz, wo man sich entschieden hat, weitere Patriot-Systeme zum Beispiel zu liefern. Das heißt, die Ukraine hat jetzt in Kürze circa 7 Patriot-Systeme im Einsatz und ungefähr die vierfache Zahl, also circa über knapp 30 von mittleren Fliegerwehrsystemen. Jetzt, dann. Das hätte man vor einem Jahr bereits tun müssen, denn diese Verteidigungswaffen hätten geholfen, die kritische Infrastruktur der Ukraine, die circa zu 70-80% beschädigt oder zerstört ist, zu schützen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, denn diese Systeme der kritischen Infrastruktur sind faktisch zerstört. Und wir diskutieren faktisch, ob es notwendig war, über lange Zeit diese Waffen zu liefern. Reine Defensivwaffen, das heißt also keine Angst, dass also hier eine Patriot-Rakete auf russischem Territorium quasi einschlägt oder ähnliches. Und das ist das Dilemma, das wir hier sehen faktisch, dass die Ukraine immer das bekommt, was sie braucht, um zu kämpfen, aber zu wenig, um tatsächlich einen entscheidenden Erfolg zu haben. Und der Punkt ist, es gibt das militärische Prinzip der Übersättigung. Das heißt, sie müssen den Gegner massiert angreifen und in die Knie zwingen, um einen Effekt zu erreichen. Wenn sie immer nur ein bisschen etwas tun, dann kann der Gegner sich immer anpassen. Und das haben die Russen gezeigt, und zwar zum Beispiel durch die Beherrschung des elektromagnetischen Felds, dass also die Präzision, was zur Folge hatte, dass die Präzision westlicher Waffensysteme signifikant zurückgegangen ist. Ja. Fragen Sie sich selbst, wann waren die letzten erfolgreichen Angriffe mit Storm Shadows, Scalp, HIMARS, Attack-Camps und so weiter und so fort? Wir sehen sie hier und da, aber nicht in einer massierten Form, und die Russen rücken weiter vor.
Also von Luftüberlegenheit kann man da natürlich noch nicht sprechen. Trotzdem diese Frage dazu von Ike aus dem Stream. Wie steht es zurzeit bei der Luftüberlegenheit im ukrainischen Luftraum? Und konnten die westlichen Lieferungen, vor allem Kampfflugzeuge, bereits Früchte im Luftkampf tragen? Ich habe eben bei Ihnen rausgehört, es kommt alles zu spät. Würden Sie uns das nochmal für uns einordnen? Gibt es da was Positives trotzdem noch zu melden?
Ja, auch hier können wir ganz kurz uns die Situation ansehen. Am Beginn des Krieges war es quasi das Narrativ, dass die russische Luftwaffe faktisch nicht fliegt, keine Erfolge hat und im Prinzip nicht einsatzbereit ist. Spätestens jetzt müssen wir erkennen, dass diese Annahme völlig falsch war. Einerseits die strategische Komponente der russischen Luftwaffe muss nicht in den Luftraum der Ukraine einfliegen. Das erleben wir faktisch alle 2-3 Tage mit dem Angriff iranischer Drohnen aus dem russischen Territorium und alle 10-14 Tage durch den Einsatz strategischer Bomber, die Marschflugkörper aus der Tiefe Russlands Richtung Ukraine abfeuern. Das heißt, sie brauchen faktisch nicht mit diesem Bomber in den ukrainischen Luftraum einfliegen. Das gleiche mit den Gleitbomben. Auch hier hat Russland es geschafft, durch sehr intelligente Art und Weise eine Distanzwaffe, um sehr wenig Geld in der Produktion zu bekommen, mit denen sie quasi faktisch jetzt die ukrainischen Stellungen an der Front angreifen kann. Wir haben alleine jetzt in der Woche ca. 800 Abwürfe von diesen FAB-Bomben von Gewichtsklassen 250 bis 1500 Kilogramm in der Regel, manchmal sogar bis zu 3000 Kilogramm. Wenn eine 3000 Kilogramm Gleitbombe in einen ukrainischen Kompanie- oder Zugstützpunkt einschlägt, dann bleibt von diesem Stützpunkt faktisch nichts mehr übrig und die Russen greifen dann an, auch wenn es nur in kleinen Gruppen ist, und können diesen Stützpunkt in Besitz nehmen. Das heißt, die russische Seite hat es erkannt, dass es aus der Distanz sehr wirksam sein kann. Was müsste man tun von ukrainischer Seite? Man müsste Fliegerabwehr nahe an die Front bringen. Die Frage ist, wo kommt diese Fliegerabwehr her faktisch, weil zu wenig vorhanden ist. Denken Sie daran, Präsident Zelensky hat völlig zu Recht bis zu 25 Patriot-Batterien gefordert. Fragen Sie sich aber gleichzeitig, wo sollten die herkommen faktisch? Und das Zweite ist, man braucht eine aktive Komponente der Fliegerabwehr. Da sind wir bei den F-16. Und hier hat General Syrsky in dem Interview mit Guardian vor kurzem zugegeben oder gesagt, dass das Problem besteht, dass die russische Fliegerabwehr mittlerweile so stark aufgestellt ist, dass diese F-16 bis maximal 40 Kilometer an die Front herangeführt werden können, um nicht sofort quasi von der russischen Seite getroffen zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass diese Flugzeuge nicht einsatzbar sind. Nein, im Gegenteil. Aber es hängt von der Qualität der mitgeführten Luft-Luft- oder Luft-Boden-Waffensysteme an. Wenn die quasi in einer hohen Zahl verfügbar sind, dann kann auch die Ukraine das Gleiche tun, wie die Russen das mit den Gleitbomben machen. Sie kann also bequem aus der sicheren Distanz mit diesen F-16 Einsatz fliegen. Aber dazu braucht es nicht 10, 12, 20, 30, es braucht quasi faktisch über 100, also 130 bis 150 Flugzeuge, um hier wirklich dieser russischen Luftmacht etwas entgegenzuhalten. Sie dürfen nicht vergessen, die Russen haben ca. 300 Kampfhubschrauber und 300 Kampfflugzeuge im Einsatz. Sie verlieren auch hier und da welche, aber wie oft? Also Sie sehen vielleicht alle zwei Wochen mal den Absturz eines Flugzeuges, das abgeschossen worden ist. Aber das ist nicht die Masse, die man zerstören müsste, um hier einen messbaren Erfolg zu erzielen. Und das ist die Herausforderung.
Zum Schluss dann nochmal gesammelt die Frage nach den angesprochenen Gleitbomben, die insbesondere der Stadt Kharkiv, damit haben wir die Sendung ja auch begonnen, so große Probleme macht. Und zwar möchten hier User wissen, was man gegen die Gleitbomben denn tun kann. Nicht nur die Ukraine, sondern zum Beispiel auch der Westen. Also was hat der Westen keine Mittel, um eben die Gleitbomben zu bekämpfen? Oder könnte man zum Beispiel das russische GPS stören, damit die Gleitbomben gestört werden, schlagen hier die zwei User vor.
Völlig richtig. Es gibt hier eine ganze Bandbreite von militärischen Fähigkeiten, die man einsetzen kann. Wie gesagt, grob kann man im Bereich der Fliegerabwehr unterscheiden in aktive Fähigkeiten und in passive Fähigkeiten. Passive Fähigkeiten sind also entsprechende Radaraufklärung und damit kombiniert der Einsatz von Fliegerabwehr der mittleren und hohen Reichweite, die diese Flugzeuge erkennen und abschießen kann. Aktiv wäre quasi der Einsatz von Kampfflugzeugen, die aus einer sicheren Entfernung mit Luft-Luftwaffen ebenfalls das Gleiche erzielen können. Eine andere Möglichkeit wäre, in die Offensive zu gehen, das heißt vor allem mit Kampfflugzeugen, aber auch mit weitreichenden Boden-Boden-Waffensystemen wie Raketen zum Beispiel, denken Sie an diese ATACMS, die Fliegerhorste der Russen anzugreifen, von denen aus diese Flugzeuge starten. Das heißt, man zerstört die Flugplätze und auch die Flugzeuge bereits, bevor es überhaupt noch zum Start und zum Abwurf dieser Gleitbomben kommt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und eine Variante, die auch natürlich vorzuziehen wäre, wäre die Störung dieser Systeme. Diese fliegen quasi alle mit GPS, in diesem Fall mit GLONASS. Das könnte man tun. Und auch hier ist die Frage zu stellen, warum also nicht im großen Stil bereits diese Störungen passieren? Denn all diese Marschflugkörper, iranischen Drohnen, ballistischen Raketen oder auch Gleitbomben fliegen mit diesen Systemen. Also entweder fehlt dazu der Wille oder wirklich das Material fort an der Front, um das im großen Stil durchzuführen, was es also quasi auch natürlich ganz klar zeigt, dass also hier faktisch zu wenig da ist, um also nachhaltig einen Unterschied zu machen.
Soweit die Analyse von Oberst Markus Reisner. Russland rückt weiter vor, indem sie tonnenschwere Gleitbomben einsetzen und versuchen, die ukrainischen Truppen an verschiedenen Stellen an der Front zu binden, um so woanders Durchbrüche zu erzielen. Die Ukraine habe für dieses Jahr faktisch die Defensive ausgerufen und nehme taktische Geländeverluste in Kauf. Bemerkenswert findet Reisner die Reise des ukrainischen Außenministers nach China und die veränderte Haltung Selenskis, der bei der nächsten Friedenskonferenz Russland mit am Tisch haben will. Falls Russland diese Verhandlungen aus einer Position der Überlegenheit heraus führen kann, könne die Ukraine, wie wir sie kennen, danach nicht mehr bestehen, sagt Reisner. Aktuelle Meldungen aus der Ukraine und wo an der Front was passiert, das zeigen wir euch jede Woche mit aktuellen verifizierten Bildern und Karten, immer donnerstags um 19.30 Uhr, unser Ukraine-Update auf YouTube und in der ZDF-Heute-App. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal.